Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
Also man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie.
Was ist denn eigentlich der Normalzustand?
Das ist eine ganz, ganz gute und wichtige Frage.
Was Sie behaupten, müssen Sie auch belegen können.
Was ist denn nun Demokratie?
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demokratie-Podcasts. Mein Name ist Felix Heidenreich und wir haben heute das große Vergnügen und die Ehre, Professor Dr. Hélène Mia-Delacroix als Gast begrüßen zu dürfen. Hélène Mia-Delacroix ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Sorbonne in Paris. Sie war zuvor Professorin in Tours und seit 2003 dann Professorin in Lyon. Sie hat die École Normale Supérieure gemacht, das ist eine französische Eliteschule. Sie ist heute in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten aktiv. Sie ist Grenzgängerin zwischen Deutschland und Frankreich. 2017 war sie Alfred Grosser Gastprofessorin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und mit Alfred Grosser ist das nicht die einzige Verbindung, sondern man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass es nicht nur eine akademische Verbindung gibt, sondern unser Gast in gewisser Weise auch die Rolle von Alfred Grosser eingenommen hat. Frau Mia-Delacroix, Sie nehmen es mir hoffentlich nicht übel, wenn ich etwas salopp formuliere, dass Sie ganz oft in die Rolle geraten, dass Sie den Deutschen Frankreich erklären und den Franzosen Deutschland. Das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, für die Sie auch immer wieder geehrt wurden und Anerkennung gefunden haben. Sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Sie sind Trägerin des Ordre des Palmes Académiques und zahlreicher weiterer Auszeichnungen. Von den zahlreichen Publikationen, die unser Gast vorgelegt hat, möchte ich nur die letzte erwähnen, weil sie für unser heutiges Thema aus meiner Sicht besonders relevant ist. Und zwar den im Reclam Verlag hier in der Nähe von Stuttgart erschienenen Band von Erbfeinden zu guten Nachbarn, ein deutsch-französischer Dialog, den sie mit Andreas Wirsching führen in diesem Bändchen. Frau Mia-Delacroix, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Und ich glaube, die Leitung nach Paris steht und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank. Guten Tag, Herr Heidenreich. Es freut mich sehr, Sie zu hören und dieses Gespräch mit Ihnen zu führen.
Ich würde gerne den Einstieg in die Diskussion beginnen mit der breiten, großen Debatte über die Krise der repräsentativen Demokratie. Wir nehmen jetzt Anfang Juli 2020 auf. Die Corona-Krise hat dieses Thema so etwas überlagert. Aber es ist doch eigentlich so, dass wir in den vergangenen Jahren vom Brexit über Trump, von der Situation in Ungarn, Polen, teilweise auch in Italien, quasi von einem Krisensymptom zum anderen gestolpert sind. Und auch in Deutschland und Frankreich gab es ja sehr beunruhigende Entwicklungen. Ich denke an den wachsenden Hass auf Politikerinnen, in besonderem Maße auf Frauen. Ich denke an Gewalt- und Mordanschläge, die es gegeben hat. Selbst in der Lokalpolitik wird das Klima rauer, sehr viel rauer, wie Fritz Kuhn uns in einer der Folgen des Demokratie-Podcasts berichtet hat. Jetzt ist es für uns in Deutschland nicht immer einfach, die Lage in Frankreich adäquat einzuschätzen. Deswegen würde ich Sie sehr gerne bitten, uns doch einleitend einfach mal ein Bild zu zeichnen. Wie ernst ist denn die Lage in Frankreich? Wie würden Sie das einschätzen? In Deutschland hatte man ja die Hoffnung, dass mit der Wahl Macrons irgendwie der Knoten sozusagen durchschlagen ist und Frankreich mit großen Schritten den Weg aus der Krise finden würde. Wie sehen Sie die Lage heute?
Um Ihnen gut antworten zu können, muss ich zunächst einmal betonen, dass es nicht selten ist, dass man in Deutschland ziemlich bange auf Frankreich schaut. Es gilt auch umgekehrt völlig. Und oft schaut man von Deutschland aus auf Frankreich mit Erwartungen, die nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen und mehr mit der Vorstellung dessen entspricht, was man von Frankreich gerne haben möchte. Anders gesagt, sowohl die Enttäuschungen oder die Erwartungen, die man in Deutschland hatte, nach dem Motto, wann wird Frankreich endlich anfangen, sich zu reformieren, als auch die schnelle Begeisterung für Macron nach dem Motto, ach, jetzt super, jetzt alles wird klappen. Beides ist, glaube ich, falsch und führt in die Irre. Denn der Versuch in Frankreich, das Land zu reformieren, angefangen mit dem Zentralismus, hat nicht mit Macron angefangen. Wir versuchen seit Jahrzehnten einiges dran zu arbeiten. Und insbesondere seit Macron ist die Reformarbeit extrem rege. Aber immer noch höre ich immer wieder in Deutschland, wann werdet ihr endlich mal anfangen, euch zu reformieren? Mit dem kleinen Beigeschmack der berühmten Hausaufgaben. Die anderen sollen ihre Hausaufgaben machen. Was zu dem Einvernehmen zwischen den zwei Bevölkerungen nicht beiträgt, weil beide Seiten den Eindruck hat, die andere Seite versteht mich schlecht. Kurz gesagt, wie geht es dem Land jetzt zurzeit? Wir sind sowohl in Frankreich als auch in Deutschland zunächst einmal mit einer gewissen Pause konfrontiert worden, die wegen dieser Corona-Krise jede Diskussion aufgehoben hat und einige Entwicklungen offensichtlich gestoppt hat, von denen man nicht weiß, ob sie dann wieder anfangen werden, wo sie angehalten haben, oder ob diese Corona-Krise besondere Effekte, allgemeine Effekte haben wird. In Frankreich hat man den Eindruck, in dieser Phase, wo wir aus dem Lockdown kommen und gekommen sind und wo der Versuch unternommen wird, wirklich zur Normalität zurückzukommen, dass die alten Konfliktlinien weiter da sind und dass man quasi bereit ist, wieder auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, wie man es im Winter wochenlang gemacht hat. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass einiges in dieser Corona-Krise zum Vorschein gekommen ist, was uns Franzosen nicht so erstaunt hat, aber vielleicht einen krassen Unterschied mit Deutschland zeigt. Nämlich mehrheitlich fiel in Frankreich die große Bereitschaft auf, sehr brav zu Hause zu bleiben und Einschnitte in den eigenen Freiheiten anzunehmen. In Frankreich hat man viel mehr einen größeren Ruf nach mehr Staat gehört. Und wenn in Frankreich jetzt zurzeit geschimpft wird, ist es keineswegs, weil uns gezwungen hätte, nicht weiter als 1 Kilometer einmal pro Tag auszugehen, sondern die Kritiken zielen in Frankreich nicht auf den Lockdown, sondern auf die Fehleinschätzungen der staatlich organisierten Krisenbekämpfung. Also diese Demonstration, die man in Deutschland findet, wo Bürger protestieren darüber, dass ihre Grundfreiheiten irgendwie angegriffen worden sind, das findet in Frankreich überhaupt nicht statt. Es dominiert dagegen vielmehr eine Mischung aus mehr Ruf nach dem Staat und mehr dessen, was man den sprichwörtlichen französischen Individualismus nennt. Das heißt nicht so sehr die Liebe zur Freiheit, sondern eine Ich-Bezogenheit. Ein Ich habe Anspruch auf, ein Verlangen nach. Und dass die möglichen Fehler sozusagen, das Scheitern in der im Krisenmanagement wird nicht gemessen am kollektiven Agieren, sondern an der Leistung am Individuum. Und das ist, glaube ich, die Bestätigung einer Tendenz, die seit Jahrzehnten in Frankreich festzustellen ist, eine Mischung aus Egoismus und Ruf nach mehr Ordnung und nach mehr...
Was Sie da beschreiben, ist ja in gewisser Weise eine Ambivalenz gegenüber dem Staat oder in Frankreich gegenüber der Republik. Einerseits verlangt man sehr viel von der Republik und andererseits ist man aber unglaublich skeptisch gegenüber der Politik. Ich denke daran, dass ja die Polizeikräfte und teilweise selbst die Sanitäter noch weniger willkommen sind, als das mittlerweile in Deutschland der Fall ist. Das ist, wie mir scheint, eine sehr beunruhigende gemeinsame Entwicklung in Deutschland und in Frankreich gleichermaßen. Ist das, würden Sie das so beschreiben, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, dass man einerseits von der Republik sehr viel verlangt und andererseits aber ja wenig bereit ist zu geben oder wenig bereit ist, das Gemeinwohl tatsächlich dann auch sich etwas kosten zu lassen?
Das ist die große Paradoxie meines Landes seit Jahrzehnten. Und das ist eine Entwicklung, die mit dem Wohlfahrtsstaat einhergeht und sehr ausgeprägt ist, wahrscheinlich unter dem Eindruck der Tradition des Zentralisierten, des Zentralstaates, der auch ein Versprechen an Fürsorge nach dem Zweiten Weltkrieg mit sich getragen hat. Und andererseits das, was man den Individualismus nennt, nämlich eine sehr geringe Bereitschaft, sich für das Kollektiv zu engagieren. Mhm. Auf der französischen Seite wird das oft als eine Positiveigenschaft eingeschätzt. Mhm. Und wir sehen, wir sind nicht so bereit, wie andere Nachbarn es in der Vergangenheit getan haben, sich so massiv ein Kollektiv bis in einen Albtraum zu engagieren.
Ja.
In Frankreich dominiert weiterhin dieses Bestehen auf die Besonderheit der eigenen Entscheidung jeden Tag und quasi zu jeder Gelegenheit. Die Ausprägung des Do-des, das heißt, dass man gibt dem der Gemeinheit, damit man auch etwas zurückbekommt, diese Bereitschaft ist traditionell weniger ausgeprägt in Frankreich als in Deutschland. Und das ist die vielleicht unangenehme Entwicklung der letzten Zeit. Die Protestbewegungen, die wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, kombinierten eine auch ökonomisch überhaupt nicht haltbare Paradoxie, nämlich ich will mehr Straßen, mehr Infrastrukturen, Krankenhäuser, die modernste Kreissäler bei mir vor der Tür, neben mir, neben meinem Dorf, aber ich will keine Steuern zahlen.
Ja.
Als würde man meinen, ich habe einen Anspruch auf dieses Geschenk der Gemeinschaft an mich, ohne dass das Individuum bereit ist, daran teilzuhaben. Und das ist auch dadurch zu erklären, dass mehr als in Deutschland in Frankreich eine Kluft ausgeprägt ist zwischen der Vorstellung, die man hat von dem Einkommen der Schichten, die etwas mehr verdienen. Immer wieder wurde in dieser Krise der Geldwesten beispielsweise gesagt, die Reichen sollen zahlen, die Milliardäre sollen zahlen und sie sollen wirklich alles abgeben, was sie haben, ohne darüber nachzudenken, wie viel 100 Euro es pro Einwohner bedeuten würde und dass es ein One-Shot ist, wenn dieses Geld abgegeben ist, wird damit nichts aufgebaut.
Ja.
Und das ist ein Punkt, wo es in der Bevölkerung oft kein Verständnis gibt. Es ist eine Vorstellung von der Existenz von Extremreichen, denen man alles abnehmen sollte, um es zu verteilen. Das ist ein Überrest aus dem alten Geist des Klassenkampfes in Frankreich.
Ja.
Es ist auch ein großer Unterschied mit Deutschland. In Frankreich, darf man nie vergessen, hat die Kommunistische Partei bis zu einem Viertel der Wähler nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt und hat bis in die 80er Jahre hinein Milieus beeinflusst und hat eine Weltdeutung, eine Lebensdeutung geliefert, die also weiterhin lebt, also marxistisch, leninistisch, Umverteilung durch
Enteignung letztlich.
Enteignung
oder,
quasi.
Ja, sozusagen das Programm. Bei Thomas Piketty würde das einfach bedeuten, extrem hohe Steuern auf Vermögen. Das ist ja ein Autor, der nicht nur aus Frankreich kommt, sondern in Frankreich vielleicht noch stärker auch öffentlich präsent ist als in Deutschland. Jetzt hätte ich aber eine Frage, die sich daraus ergibt, wenn Sie sagen, es gibt da eine lange Kontinuität in dieser Haltung, dann könnte man ja zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht mit der Krise der Demokratie alles gar nicht so schlimm ist und diese große Unzufriedenheit schon länger bekannt ist und auch sich in Zukunft gar nicht ändern wird, aber sozusagen für die Stabilität der demokratischen Institutionen gar nicht so relevant ist. Das wäre dann keine Krise der Demokratie, sondern einfach ein Unbehagen in der Demokratie, das sich eben auch immer so weiter fortführen wird. Wie würden Sie das dann einschätzen? Gibt es da eventuell dann doch irgendwann einen Tipping Point? Also Wir können uns ja alle nicht vorstellen, dass Marine Le Pen irgendwann Präsidentin wird. Mhm. Aber wir haben ja in den vergangenen Jahren anhand des Brexit und anhand von Donald Trump lernen müssen, dass auch das Unvorstellbare eintreten kann. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, als Emmanuel Macron gewählt wurde 2017, habe ich gewettet, dass er gewinnen würde und dass Marine Le Pen nie Staatspräsidentin wird. Jetzt, 3 Jahre später, bin ich es mir nicht so sicher, weil ich den Eindruck habe, dass parallel zu dieser Entfernung von einigen Bürgern von vom demokratischen Leben einfach in der Form der Teilnahme an Wahlen beispielsweise, sogar an Kommunalwahlen, die ganz nah sind, einhergeht mit einer Vorstellung von Wahlen, die ein bisschen ist wie Casino oder wie Spiel. Ich versuche mal einen, wenn er nach 6 Monaten mich nicht zufriedenstellt, dann möchte ich ihn stürzen und dann probiere ich mal einen anderen. Und das ist, das hat man bei der Wahl von Emmanuel Macron ganz besonders sehen können, dass Macron nicht von allen Franzosen, aber von einem Großteil der Franzosen eine Hoffnung war. Kaum nach 3 Monaten zeigte er sich in seiner Vertikalität und mit einer gewissen Abgehobenheit, so wurde er wahrgenommen. Mhm. Dann wurde er so verhasst, dass die Leute, die auf die Straße gingen, mit einer extremen Gewalt, die seine Person und seine Person mit seiner Person, das heißt die Institution, angegriffen haben, nach dem Motto, er soll gehen, jetzt, und bei der nächsten Wahl probieren wir mal einen anderen. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die etwas zu tun hat, wahrscheinlich mit dem Verschwinden der Milieus, und das ist ein Phänomen, das nicht nur in Frankreich bekannt ist, sondern auch in allen unserer Demokratien, nämlich ich habe schon das Verschwinden der kommunistischen Partei erwähnt, aber auch die Tatsache, dass die wirtschaftliche Existenz etwas zu tun hatte auch mit dem Engagement in der Gewerkschaft und mit einer lokalen Politik. Das ist alles weg, sodass das Klassenbewusstsein sogar weg ist, sodass die Vorstellung, man gehört in eine bestimmte Gruppe, die ihre Werte hat, und man wählt so und nie möchte ich von der anderen Seite etwas hören. Das ist sogar am Schwinden. Und der Übergang der Wähler der kommunistischen Partei zu Marine Le Pen und zum rechtsextremen Rassemblement National ist etwas, was in den 70er Jahren, als die Front National gegründet wurde, absolut unvorstellbar war.
Ja.
Und das ist etwas, was man in dem schönen Text von Daniel Ribon und Didier Ribon, Rückkehr nach Reims, sehr wohl nachlesen kann, wie er beschreibt, wie seine Familie traditionell getragen war von dieser Deutung des Lebens durch die Partei Kommunist und gekippt ist in die Wahl für die Rechtsextreme, die Leute aufgenommen hat, welche sich ein bisschen verloren sahen.
Mhm. Nun haben sich also diese Milieus aufgelöst, das kommunistische Milieu in Deutschland. Macht man sich große Sorgen aus guten Gründen um die Sozialdemokratie, aber auch das vielleicht katholisch-ländliche Milieu ist irgendwie in Auflösung befindlich. Jetzt könnte man aber vermuten, dass an die Stelle, und mit Eribon haben Sie einen Fall angesprochen, wo genau ein solcher Übergang beschrieben wird, wo an die Stelle dieser klassischen Milieus nun plötzlich 2 neue, ja, vielleicht nicht Milieus, aber Großgruppen treten, nämlich in der Terminologie von Guthardt die Somewheres und die Anywheres, also diejenigen, die irgendwo lokal verortet sind, die vielleicht eher zu den Globalisierungsverlierern gehören, die nicht mehrere Fremdsprachen sprechen, die sich nicht in einem internationalen Kontext bewegen. Und auf der anderen Seite die Anywheres, die eben eigentlich überall arbeiten könnten und für die Staatsangehörigkeit, ja, wie soll ich sagen, eine ein Tool unter anderem ist, das man eben verwendet, um reisen zu können, das man aber auch austauschen kann, ja, wenn sozusagen das Klima angenehmer ist in Vancouver oder die Besteuerung, dann kann man auch die Nationalität einfach wechseln. Meine Frage wäre, wie sinnvoll und hilfreich finden Sie denn diese Unterscheidung zwischen Somewheres und Anywheres? Vor dem Hintergrund, dass sie ja mittlerweile in Deutschland von der AfD affirmativ verwendet wird. Es gibt AfD-Leute, die sagen, die AfD sei die einzige Stimme der Somewheres und Guthart habe das genau richtig beschrieben und das sei der eigentliche Konflikt. Wie stehen Sie zu diesem Theorieangebot?
Ich finde das sehr interessant und es trifft völlig zu. Das heißt, es entspricht der nicht nur der Wirklichkeit, nämlich dem, was Sie gerade beschrieben haben. Einige haben Bildung, einige können Englisch, einige können reisen und verstehen sich viel besser mit Menschen mit einer anderen Sprache und Kultur, aber sagen wir mal, in demselben Beruf tätig sind, als mit einem, der dieselbe Nationalität hat, aber ganz anderswo auf dem Lande, in der Peripherie, in einem kleinen Dorf lebt. Das trifft völlig und das ist etwas, was zum Teil neu ist in der Art, wie es wahrgenommen ist in der Bevölkerung. Dass es Somewheres und Anywheres, also welche, die jetzt, sagen wir mal, kosmopolitisch sind und sich wohlfühlen auf dem internationalen Parkett einerseits und andererseits andere, die in derselben Stadt geheiratet haben und nie weiter gefahren sind. Das hat es immer gegeben, aber früher war man stolz darauf. Es war mindestens so in Frankreich. Das heißt, man kam aus der Gegend, da spielt auch das Regionale, die regionale Identität eine Rolle, in Deutschland zum Teil auch. Und man war stolz darauf, dass man ja seine Wurzeln hatte. Und in Frankreich sagten die Leute, ich spreche kein Deutsch, aber auch kein Englisch und ich spreche nur Französisch. Das war auch der Fall von François Mitterrand. Und das war in Ordnung. Heute sind die Somewheres, also diejenigen, die keine Fremdsprachen können und nicht all das machen können, was sie beschrieben haben, haben den Eindruck, ausgestoßen zu sein, nicht teilzuhaben an dem großen Festmahl der Globalisierung, sodass das Lokale, das Leben an der Peripherie, eher wahrgenommen wird als ein Nachteil, man ist das Opfer von Phänomenen, die unübersichtlich sind und von denen oft gemeint wird, es sei eine Verschwörung von Kräften, die eben international sind, die anywhere sind und absichtlich mich abhängen. Und das ist innerhalb der letzten 20 Jahren passiert. Das hat zu tun rein geografisch mit der Urbanisierung von Peripherien, sodass diejenigen, die weniger verdienen, an die Peripherie ausgestoßen werden und dann höhere Fixkosten haben, weil sie nicht nur ein Auto brauchen, sondern in jedem Haushalt genauso viele Autos wie Leute. Den Eindruck haben, der Puls schlägt in der Stadt und man ist ausgeschlossen. Umso mehr als das Globale erreichbar ist über das Internet. Wenn man früher sich als Somewhere fühlte, war das kulturelle Angebot vor Ort und man hat sich damit begnügt, positiv begnügt. Heute ist es mit den neuen Medien und mit den sozialen Netzwerken möglich, mit der ganzen Welt zu kommunizieren und zu sehen, was man nicht hat und was man sich nicht leisten kann. Und das ist, glaube ich, das Tückische an der Modernisierung der Kommunikationsmittel. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber das ist ganz eindeutig hat es einen Effekt auf das Verständnis der Menschen, auf ihre Einstellung zu der Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit ihrer Position in der Gemeinschaft. Umso mehr, als man auf dem Bildschirm allein ist. Und man ist allein und fühlt sich sowohl ausgeschlossen von dieser unerreichbaren großen Welt und dann frustriert. Und dann kann man sich aber alles leisten, indem man Morddrohungen schreibt, indem man Böses schreibt über den oder die anderen. Und das ist etwas, was sehr, was schwelt seit Jahren und das in dieser Eruption der Krise der Gelbwesten plötzlich zum Vorschein gekommen ist, was aber die Geografen sehr wohl haben kommen sehen,
ja. Sie haben jetzt auch angesprochen, dass dieser Cleavage nicht nur eine ökonomische Dimension hat, sondern auch eine kulturelle und symbolische. Und bei Macron fand ich sehr interessant, dass er doch eigentlich in der frühen Phase, auch während des Wahlkampfes, sich immer bemüht hat, die Somewheres irgendwie auch mit anzusprechen. Es gab diese berühmten Anekdoten, dass er irgendwie die Putzfrauen in der ENA in Straßburg mit Bisou begrüßte und es wurden diese Gerüchte gestreut, dass er also die französischen Chansons, die Klassiker der 60er und 70er rauf und runter auswendig kann und so weiter. Das habe ich alles gelesen, auch als Angebote an die Somewheres zu sagen, ja klar, ich gehöre natürlich irgendwie zur intellektuellen und ökonomischen Elite des Landes, aber ich habe eine Vision von Frankreich, wo ihr irgendwie mitgenommen werdet, wo alle sozusagen mitgezogen werden und niemand zurückgelassen wird. Und dann sind ihm viele Fehler, symbolische Fehler auch passiert und man hatte den Eindruck, nein, er ist doch eigentlich ein neoliberaler Anywhere, der bereit ist, die Leute auch einfach sitzen zu lassen. Ist das irgendwie das Problem für Macron heute? Wir sprechen ja in einem Kontext, wo gerade die Regierung umgebildet wurde. Wie würden Sie das einschätzen? Können wir von Macron noch mal etwas erwarten, was diese Aussöhnung von Somewheres und Anywheres angeht? Oder ist das jetzt irgendwie entschieden für eine der beiden Seiten?
Ja, ich fürchte, dass es bei vielen Franzosen entschieden ist. Macron wird die Gunst seiner Gegner, seiner Hasser nicht zurückgewinnen. Und inzwischen hat er auch die Unterstützung von einem Teil seiner Wähler verloren, verspielt, zum Teil wegen zu großen Erwartungen von Seiten dieser Wähler, zum anderen, weil er auch Fehler begangen hat und vor allem vielen den Eindruck gegeben hat, er sei als junger, effizienter, dynamischer junger Mann anders als alle anderen. Und so hat er sich auch vorgestellt und so hat er seine Bewegung gegründet, weg von den Bürger, den klassischen Volksparteien, die weggewischt worden sind, in einem Versprechen von nun an wird's anders. Und dann hat er in seinem Benehmen wahrscheinlich, weil er so jung ist, aus Angst, dass er nicht ernst genommen wird, hat er sich benommen wie ein Jupiter, wie er einmal sagte, wie der große, der Staatspräsident in Frankreich eine extrem vertikale Position hat in dem hierarchischen, nicht nur Entscheidungssystem, sondern auch symbolischen System. Und dann haben viele seiner Wähler gemeint, nanu, ja gut, die Reform macht er, Europa positiv gut, aber wofür hält er sich denn? Er benimmt sich genauso wie ein, nicht unbedingt ein Jupiter, sondern wie zum Teil ein lächerlicher, kleiner, guter Schüler, der meint, er möchte den anderen zeigen, dass er es besser kann. Und das ist leider nicht mehr zu retten, fürchte ich. Das ist nicht mehr besser zu machen. Und was auch besonders schwierig ist in seinem Fall und wenn man ein bisschen auch Distanz nimmt von seinem Fall als Person und vielmehr, was das für das System bedeutet, ist, dass sehr schnell nach seiner Wahl sich eine Debatte entfachte über die Repräsentativität, über die Nicht-Repräsentativität dieses Staatspräsidenten. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland sehr gut wahrgenommen worden ist, aber das ist eine Grundfrage, die sich überall stellen kann, wenn die Menschen die demokratischen Regeln nicht annehmen. Macron war im zweiten Wahlgang gewählt, also wurde im zweiten Wahlgang gewählt, regulär nach der französischen Verfassung. Und er hatte so mehr oder weniger 66% der Stimmen und Le Pen hatte 34%. Hm. Also hat er gewonnen. Aber beim ersten Wahlgang hat er nur 24% der Stimmen, was ziemlich normal ist, nachvollziehbar, weil es mehrere Kandidaten gab. Und viele Bürger in Frankreich haben gesagt, dieser Mann hat im Endeffekt nur 24% der Stimmen, ist also nicht gewählt. Ist nicht mein Präsident. Ja. Sodass die Legitimität des Wahlsystems und der Personen, die es aus dem, dass der Ergebnis eines demokratischen Wahlverfahrens, die werden völlig in Frage gestellt. Hm. Ja? Und das ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Entwicklung in dem Demokratieverständnis. Und das heißt, dass das Mehrheitsprinzip nicht mehr angenommen wird, nicht mehr respektiert wird. Die Spielregel ist, gut, er ist nicht mein Kandidat, aber ist gewählt. Ich muss fünf Jahre im französischen Fall warten und dann wird es einen Pendelschlag in die andere Richtung geben. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu äußern. Und diese Weigerung, das System anzunehmen, finde ich extrem gefährlich und sogar explosiv.
Mhm. Das scheint mir manchmal fast wie so eine Übertragung ökonomische Erfahrung in die Politik, ne, dass die Leute sagen, das ist nicht ganz hundertprozentig genau die Pizza, die ich bestellt habe und deshalb nehme ich sie nicht an. Ne? Und Macron passt mir nicht in jeder Hinsicht und deshalb fühle ich mich nicht repräsentiert. Dabei geht es ja nicht darum, irgendwie eine Privatperson zu repräsentieren oder irgendwelche idiosynkratischen Präferenzen. Wir haben ein längeres Gespräch mit Paula Diehl auch über den Begriff der Repräsentation gemacht. Da war auch stand auch die Frage im Raum, inwiefern hier einfach unrealistische Hoffnungen oder Erwartungen an politische Repräsentation gestellt werden. Jetzt hatten Sie aber erwähnt, dass ja doch Macron dieses politische Feld irgendwie neu sortiert hat. Und jetzt haben Sie gesagt, eigentlich repräsentiert er jetzt nur noch die Anywheres, also eine Fraktion, die sagt, vorwärts, weiter, ökonomische Dynamik, Innovation, Start-up, Gesellschaft ist so ein Begriff von ihm. Und das führt aber dazu, und das wäre ein Punkt, über den ich gerne noch mit Ihnen genauer sprechen würde, das führt dazu, dass diese alte Unterscheidung zwischen links und rechts zumindest mal rhetorisch irgendwie überwunden ist. Das war ja auch explizit in seinem Wahlkampfprogramm zu sagen, weder links noch rechts, sondern irgendwie beides, aber vor allem eben vorwärts. Und jetzt könnte man ja sagen, diese Neuordnung des politischen Feldes ist auch brandgefährlich, weil dann plötzlich eine Unterscheidung dominant wird, die eigentlich lautet innen oder außen, also für das System oder gegen das System, für Macron oder für Le Pen, also für die Fortführung der repräsentativen Demokratie, so wie sie jetzt irgendwie gebaut ist, oder für den totalen Systemwechsel. Wie würden Sie das sehen? Ist das, also das könnte ja sein, dass das sozusagen ein Pyrrhus-Sieg ist von Macron, links und rechts irgendwie zusammenzuführen. Und am Ende haben wir aber eine Situation, in der es ja nur noch irgendwie für oder gegen das System geht.
Hätten Sie mich vor 2 Jahren gefragt, dann hätte ich geantwortet, es ist in der Tat eine völlige Veränderung des politischen Systems, der Parteienlandschaft, die zu etwas Neuem führt, was wir nicht kennen. Und das hat dann diese Gefahr in sich, die Sie beschreiben, dass man für oder gegen ist und nicht mehr links-rechts nach dem klassischen Modell und nach den, sagen wir mal, Parteienfamilien, die wir seit quasi dem Beginn oder dem 19. Jahrhundert kennen, Konservativismus, Liberalismus, Mitte, mehr oder weniger katholisch, Sozialismus und dann Kommunismus. Das sind die großen Familien, mit denen wir bisher gelebt haben und der Zusammenbruch dieses Parteiensystems, der Parteienlandschaft in Frankreich vor 3 Jahren gab den Eindruck, dass fast nichts mehr besteht außer Grünen und diese große Mitte, die Macron verkörpert. Jetzt, wo Sie mich 2020 fragen, würde ich anders antworten und sagen, dass dass diese Phase, wo plötzlich die Mitte existieren konnte in Frankreich, in einem System mit dem Mehrheitssystem, kein Platz für die Mitte ist, im Prinzip, ja, das ist ein bisschen wie in England, Bipartismus, dass diese Phase extrem kurz gewesen ist und man sieht in den Diskussionen, die wir jetzt haben, wo wir überhaupt nicht von Le Pen sprechen. Le Pen ist kein Thema zurzeit, sondern wie die Konservativen, also les Républicains, organisieren, wie die Grüne Partei sich organisiert, ob die Sozialisten vielleicht wieder einen neuen Chef gefunden haben, etc. Dass die Partei und die Werte, die Bewegung von Macron, La République en Marche, verkörpert hat, im Grunde viel zu tun hat mit dem, was wir lange Zeit mit der UDF hatte, nämlich eine keine konservative Partei, sondern eine liberale, fortschrittliche, liberal im klassischen Sinne, die viel zu tun hat mit der FDP. Und immer mehr hat man den Eindruck, dass diese Mitte, die in Frankreich oft Schwierigkeiten hatte, sich zu äußern und nur einen Präsidenten gehabt hat in der Fünften Republik, nämlich Giscard d'Estaing, möglicherweise, also diese nicht-gaullistische Rechte, wenn Sie wollen, möglicherweise einen neuen Ausdruck findet, jetzt in der Art, wie sich die politischen Kräfte organisieren. Denn seitdem Macron gewählt wurde, 2017, und nachdem er bei der Parlamentswahl eine unglaublich breite Mehrheit bekommen hat von politisch Anfängern, hat es mir andere Wahlen gegeben, und bei den letzten Wahlen, wir haben am letzten Sonntag gewählt, bei den Kommunalwahlen, hat man die Kehrseite von dieser Kraft gesehen, nämlich, dass bei den Kommunalwahlen fast keine Politiker mit dem Etikett La République en Marche gewählt wurden. Das heißt, die Verankerung in der Region, die es dem Gaullismus eigen ist, dem Sozialismus eigen ist, jetzt allmählich auch dem Front National, das ist bei dem République en Marche noch nicht gelungen. Insofern ist es entweder eine Frage der Zeit, und das wird noch dauern, oder diese Erscheinung der République en Marche ist von kurzer Dauer und wir werden möglicherweise in das alte klassische französische System zurückfallen, nämlich das also bekannterweise genannt wurde als bipolare Kadrille, nämlich eine, zwei Parteien auf dem linken Lager, zwei Parteien auf dem rechten Lager und mit dem Pendelschlag einmal nach links, einmal nach rechts. Dann ist die Frage, wer diese Parteien sind. Aber das Ende von links-rechts, von dem Links-Rechts-Modell sehe ich nicht so definitiv kommen. Ich glaube, sie kommen durch das Fenster zurück.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt in der Krise der Demokratie zu sprechen kommen. Ich bin ja auch viel in Frankreich und bin auch immer wieder erstaunt, dass es doch in Frankreich über viele Jahre, es bessert sich langsam, aber über viele Jahre doch auch einfach viel Pessimismus gab und man immer so den Eindruck hatte, irgendwie fällt es den Menschen schwer, an die Zukunft zu glauben. Natürlich nicht allen Menschen, es gibt auch sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Frankreich, optimistische Leute. Aber ich frage mich, ob es nicht eine Verbindung gibt zwischen der Krise der Demokratie und einem gewissen Mangel an Zukunft im Sinne von Zukunftsoptimismus, im Sinne von, es gibt da ein realistisches Szenario über eine bessere Zukunft, dass wir irgendwie tatsächlich glauben können. Und eine solche Zukunftshoffnung ist ja sicher sehr, sehr ungleich verteilt. Wie würden Sie das beschreiben? Ist das tatsächlich in Deutschland und Frankreich vielleicht ähnlich ein Problem oder ist das nur eine Fehlwahrnehmung, weil wir die dynamischen Regionen, die es ja in Frankreich gibt, ich denke an Lyon oder Bordeaux oder so, weil wir das nicht genug wahrnehmen, wird zu wenig berichtet in den deutschen Medien über die französischen Start-ups und sozusagen die Dynamik, die es in der französischen Wirtschaft und in der französischen Kultur auch gibt. wird in Deutschland zu viel UL Beck gelesen und zu wenig sozusagen auf das geschaut, was in Frankreich tatsächlich los ist?
Ja, Sie haben völlig recht. In Deutschland wird zu viel Welbeck gelesen und zu wenig geschaut und ohne Vorurteile auch auf die Dynamik, die es in vielen Bereichen gibt. Das ist völlig richtig. Das liegt auch an der Art und Weise, wie in Frankreich berichtet wird. Es wird wenig, auch im Inland berichtet, über die erfolgreichen Startups etc. und sie sind weniger laut als diejenigen, die auf der Straße protestiert. Und das hat auch zu tun mit der französischen Tradition der Revolution, dass man nur, wenn man laut schreit auf Barrikaden, dann hat man möglicherweise eine Existenz. Das ist wahrscheinlich der Fall. Das hat auch damit zu tun, was ich eingangs gesagt habe, nämlich von außen und von unseren französischen Medien wird immer gezweifelt, ob das Land sich bewege und sich reformiere, obwohl sich vieles tut. Aber das wird weniger gesehen, weil man immer wieder die Aufmerksamkeit lenkt auf Aufstände, Demonstrationen und diese Tradition des man ist ein Held, wenn man auf der Straße gegen die Polizei ist. Das ist ein Teil der politischen Kultur, das geht zurück auf die französische Revolution, das ist bekannt, aber das ist auch weiterhin geprägt worden, wie Sie wissen, dadurch, dass es in Frankreich wenig intermediäre Gruppen gibt. Und das geht auch zurück auf die französische Revolution, auf das Misstrauen gegenüber möglichen Korporatisten, die Loi Le Chapelier, das Gesetz Le Chapelier. Das hat sehr lange Folgen und Pfadabhängigkeit, die dazu führen, dass man eher sich als unzufrieden gibt und es laut sagt, sodass man nur das sieht, während andere auch arbeiten. Was mich dabei besonders interessiert, ist eine pessimistische Sichtweise des Selbst in Frankreich hat. Es ist mir neulich aufgefallen, wo ich in einem deutschen Zug ein bisschen schimpfte, weil wieder einmal dieser Zug der Deutschen Bahn Verspätung hatte. Mhm. Und da habe ich ein bisschen laut geschimpft und gesagt, ja, mindestens fahren die Züge in Frankreich ziemlich pünktlich. Und da ist jemand aufgestanden, ein Bürger, und hat gesagt, nein, in unserem Land funktioniert es gut. Und ich habe sofort gedacht, in Frankreich wären drei aufgestanden und hätten gegen die SNCF, also gegen die Eisenbahngesellschaft, geschimpft. Weil der Blick auf sich selbst in Frankreich immer negativ ist. Und das ist vielleicht die Tragik dieses Landes, weil es ein Land ist, wo man sehr wohl lebt. Einige sagen, das sei das schönste Land der Welt. Frankreich ist eines der egalitärsten Länder in der EU. Und wie ein interessantes Buch von Hervé Lebras, der viele Statistiken neulich geliefert hat und kommentiert hat, das ist, wie kann man sich schlecht fühlen in einem Land, dem es gut geht? Ja, diesem Land geht es gut. Das ist eine paradoxe Gesellschaft. Wenn man vergleicht mit der EU, gibt es in Frankreich nur etwa 55% haben Vertrauen in Zukunft. Das sind 10 Punkte weniger als der Durchschnitt der EU. Ja, während in Deutschland 80% sich für optimistisch geben. Und das ist sehr schwer zu erklären. Es kann eine Mischung aus tradierter politischer Kultur des Unzufriedenseins mit der Macht, mit der Regierung, mit Paris, mit dem Zentralismus. Ich glaube wenig an Volkscharakter. Ich glaube sehr viel an Bildung. Aber es ist ganz offensichtlich etwas, was tradiert wird. Einige haben eine langzeitige Deutung gesehen als ein Ergebnis des großen Traumas in Frankreich, der Niederlage 1940 und der deutschen Besetzung. Dass das Land nicht nur seine Ehre verloren habe, sondern das Vertrauen in sich selbst und man sei geschlagen von dem Gegner, der uns überlegen war. Und man ist sogar bereit gewesen zu kollaborieren mit dem Feind. Das ist die These von einem sehr interessanten, von zwei Wissenschaftlern, La Société de Défiance, Cahuc und den anderen Namen weiß ich nicht mehr. La Société de Défiance, das Buch ist von 2005 oder 10, beschreibt sehr wohl, wie in diesem Land La Défiance, das bedeutet Misstrauen. Mhm. Das ist ein Land, wo man dem Nächsten misstraut und dann bereit ist, vielleicht sich selbst und seinen Fähigkeiten, seinen Kompetenzen, in seiner Fähigkeit, sich in die Zukunft zu projizieren. Es ist ein Land, wo das Misstrauen herrscht. Und das ist ein Land, wo die Egalität, der Ruf nach Egalität viel größer ist als der Ruf nach Liberté. Viele unserer Nachbarn verstehen das nicht. Man sagt immer, Frankreich ist das Land der Freiheit. Nein, in Frankreich sind die Menschen gleichheitsbesessen. Und das hat mit dem Neid, mit dem Groll und mit dem Misstrauen zu tun.
Sie kennen ja auch Deutschland sehr, sehr gut. Und ich würde gerne noch von Ihnen wissen, ob Sie den Eindruck haben, dass es diesbezüglich eine tragische Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich gibt. Ich dachte an das Buch über Le Suicide Français und der Sarrazin-Titel war, glaube ich, Deutschland schafft sich ab. Ne? Also es gibt so eine ganze, man ist so ein bisschen verliebt in den eigenen Abstieg und man möchte nochmal ganz genau wissen, wie schrecklich alles ist und warum alles den Bach runtergeht und so weiter. Nähern sich hier Deutschland und Frankreich irgendwie an? Haben Sie das Gefühl, wenn Sie ja immer wieder nach Deutschland kommen, dass sich so diese Kultur des Misstrauens und so eine Kultur der Untergangsverliebtheit auch in Deutschland ausbreitet?
Da werde ich, wie mein Lehrer Alfred Grosser geantwortet hätte, werde ich so antworten, wie Alfred Grosser geantwortet hätte. Nämlich, es gibt nicht Frankreich, es gibt nicht Deutschland, es gibt einige Deutsche, die so sind, andere nicht, einige Franzosen, die so sind, andere nicht. Ich glaube, dass diese Tendenz tatsächlich in beiden Ländern festzustellen ist, was man im Französischen Déclinisme nennt, also Untergangs, Besessenheit und die ist auch wie die Proteste und die Demonstrationen besonders sichtbar und weil sie ein bisschen tragisch sind. Ich glaube aber nicht, dass es die Meinung aller Menschen entspricht. Es gibt zum Glück Leute in Deutschland, die zukunftsorientiert sind und in Frankreich auch und die sich engagieren und bereit sind, etwas für sich selbst und für die Gemeinschaft zu tun. Leider ist dieser Diskurs über sich selbst entspricht der Unzufriedenheit von der wirtschaftlichen Unzufriedenheit, der sozialen Unzufriedenheit von Menschen, die dann ein Erklärungsmuster finden. Hm. Aber neben dem Erklärungsmuster ist sofort die Frage nach dem Schuldigen. Wer ist schuld an diesem Zustand? Und dann fangen diese Reihen an, dann sucht man nach den Schuldigen, findet man Listen von möglichen bösen Gegnern wie die Anywheres, wie die mehrsprachigen
oder gar die Migranten die Suche nach Sündenböcken und vermeintlich Schuldigen da. Ja, die geben aber sich manche Leute nicht viel Mühe, ne?
Ja, die aber umso besser funktionieren, als die Möglichkeit gegeben ist, sich auf parallelen Wegen zu informieren, auf sozialen Netzwerken, die voll sind von solchen berühmten Fake News und berühmten Verschwörungstheorien. Das ist ziemlich klassisch, darüber zu stöhnen. Ich mache es nicht in diesem Sinne, ich stöhne da nicht, aber ich denke schon, dass da rein technisch eine Möglichkeit gegeben wird, sich abzukoppeln vom realen demokratischen Leben und von der realen demokratischen Teilhabe und sich zu verlieren und bestätigt finden in solchen Deutungen der Gegenwart und der Zukunft.
Hm. Aber wenn das stimmt, dass eine florierende und stabile repräsentative Demokratie auch positive Szenarien von der Zukunft braucht, wenn Demokratie und demokratisches Engagement auch von einem gewissen Optimismus getragen ist, dann könnte man sich ja fragen, wo denn dieser Optimismus heute herkommen soll. Und da gibt es die EU, die jetzt gerade auftritt als eine Institution, die erstmals mit einem riesigen Programm genau das zu leisten versucht. Wir sprechen über 750 Milliarden, die jetzt vergeben werden sollen, projektbezogen. Das sind Gelder, die nicht in die jeweiligen nationalen Haushalte fließen sollen, sondern direkt als Projektmittel vergeben werden sollen. Also mit anderen Worten, die EU nimmt jetzt für sich in Anspruch, auch dieses Zukunftsvertrauen den Bürgerinnen und Bürgern Europas wieder zurückzugeben. Ich würde sehr gerne von Ihnen wissen, wie Sie das beobachten. Übernimmt sich die EU hier? Wie schätzen Sie dieses Programm ein? Was denken Sie, wird das Geld an der richtigen Stelle landen? Wird das tatsächlich, ja, dem alten europäischen Kontinent nochmal einen Verjüngungs- und Optimismusschub verleihen? Oder ist das aus Ihrer Sicht eher eine gefährliche Strategie?
Wenn Sie mich als optimistischen Menschen fragen, werde ich sagen, es ist gut und es wird funktionieren. Und es kommt endlich mal in dieser Form, wo eine Solidarität organisiert wird, nicht in der Form von Anleihen, sondern von Subventionen, die dann verteilt werden an diejenigen, die es brauchen. Das Problem in dieser ganzen Geschichte ist die Kommunikation. Es ist auch sehr bekannt, was ich da sage. Die EU hat ein Kommunikationsproblem. In allen Ländern, genauso in Deutschland wie in Frankreich, schimpfen die Bürger über die EU, schimpfen die Politiker über die EU. Bei den Politikern könnte man meinen, sie wissen schon, was da von der EU kommt. Bei vielen Bürgern ist der Kenntnisgrad sehr, sehr niedrig und viele sind erstaunt, wenn sie wirklich erfahren, was sie von der EU gewonnen haben. Also eine große Unkenntnis. Die Politik hat da auch in beiden Ländern die gleiche Schuld, ja, mit dem jahrzehntelangen dominanten Diskurs der Entlastung durch die Entscheidung, die nationalen Entscheidungsträger, die sagten, ich kann es nicht, das ist die EU. Die EU ist der Bösewicht, der gegen die Völker organisiert. Insofern ist mein Optimismus da begrenzt in der Bereitschaft der Bevölkerungen zu erkennen, was für Gaben diese EU und was für ein Schatz das ist, umso mehr als in der Corona-Krise der erste Reflex der Regierungen gewesen ist, die Grenzen zu schließen, ohne dass jemals das gewollt, also danach gefragt hat. Bei uns hat nur die Rechtsextreme gesagt, sofort die Grenzen schließen. Alle anderen Parteien und Organisationen haben kein Wort davon gesagt. Und das ist der erste Reflex gewesen der Regierungen, die dann damit ein Signal gegeben haben, das verheerend sein kann, nämlich rettet sich wer kann, jeder bei sich zu Hause, national wird man es immer besser organisieren, was völlig wirklichkeitsfremd ist. Und wenn es danach geht, wie wir dann Europa wieder aufbauen, möchte man doch nicht unsolidarisch sein, sondern eher versuchen, es zusammen zu organisieren. Insofern bin ich im Prinzip optimistisch, befürchte aber, dass wieder einmal das, was von der EU kommt, für selbstverständlich gehalten wird und dass dann noch geschimpft wird, das ist nicht genug, das ist nicht richtig und das ist nicht angemessen.
Halten Sie es dann für möglich, dass diese großen Summen die Spaltung, die wir mit dieser Terminologie von Guttta zwischen Somewheres und Anywheres beschrieben haben, tendenziell noch vorantreibt? Also man könnte sich ja vorstellen, wenn die Gelder wirklich fair über Anträge vergeben werden, dass dann eben Boomregionen wie Lyon gut abschneiden, aber Finistère in der Bretagne nicht profitieren wird. Und dann haben wir am Ende vielleicht eine Situation, in der billiges Investitionsgeld die Unterschiede eher noch größer macht. Ist das denkbar oder wie würden Sie das einschätzen?
Es ist denkbar. Also es wird ein bisschen davon abhängen, wie das System funktionieren wird. Das heißt, nach welchen Modellen und wer entscheidet über die Bereiche und die Gegenden, die von dem Geld profitieren sollen. Das soll, wenn ich richtig verstanden habe, über auch die nationale Schiene gehen mit der Verteilung der Gelder. Europa hat schon eine Erfahrung mit der Verteilung von Unterstützungsgeldern für abgehängten Regionen etc. Insofern muss es nicht unbedingt so negativ sein. Der Wiederaufbau, die Idee des Wiederaufbaus ist immerhin das Wiederaufzubauen, was wegen der Krise, in der Krise kaputt gegangen ist, vor allem im Gesundheitssystem, vor allem in den in Wirtschaftsbranchen, die besonders gelitten haben. Das muss nicht unbedingt zu regionalen Unterschieden führen, die Sie da erwähnen. Das ist noch im Bereich des Möglichen, dass man es endlich mal klug organisiert und dass es gut ankommt.
Wunderbar, dann nehmen wir diesen optimistischen Ausblick vielleicht als Schlusswort und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer mal wieder vor Augen geführt bekommen haben, wie erhellend und hilfreich ein deutsch-französischer Dialog ist und wie wichtig einfach der Blick ins Nachbarland ist. Liebe Frau Mia de la Croix, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese interessante Stunde, die wir mit Ihnen verbringen konnten.
Vielen Dank an Sie. Es hat mich auch sehr interessiert. Und wenn Deutsche und Franzosen zusammenreden, kommt immer etwas raus.
Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich. Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.